Wir haben eine ganze Menge neuer Leute hier und wir sind momentan in einer Predigtserie drin. Das heißt, alle, die jetzt neu reingekommen sind, für die ist es auch ein ganzes Stück weit unbekannt, welchen Weg wir hinter uns haben bisher. Und wir sind in Hebräer 11, im 11. Kapitel des Hebräerbriefs, der an gläubige Christen geschrieben ist, die von den Hebräern kommen, also aus den Juden heraus. Und wir haben in Hebräer 11 eine Aufzählung von Glaubenshelden. Wir haben auch gesagt, Walk of Fame or Faith, also die Halle des Glaubens, wo alttestamentliche Helden drin vorkommen und beschrieben werden, die durch den Glauben errettet wurden, die durch den Glauben mit Gott gewandelt sind und die durch den Glauben all die Dinge bewältigt haben, die das Leben auf sie geworfen hat, kann man so sagen. Und jüdische Gläubige zu der damaligen Zeit waren konfrontiert mit der Frage, ist die Errettung durch den Glauben nicht eine neue Lehre? Wir haben die letzten hunderte Jahre gehört, wir werden errettet, indem wir das Gesetz befolgen, indem wir auf das Gesetz hören. Und für sie war es etwas Neues, weil die jüdische Theologie zu der damaligen Zeit so weit war, dass wirklich, ihr kennt das vielleicht, beispielsweise, wo Jesus sagt, dass man den Esel aus dem Brunnen zieht. Würdet ihr den Esel nicht aus dem Brunnen ziehen? Also die Leute haben Regeln über Regeln über Regeln aufgestellt. Ihr Glaube war kein Glaube, sondern beruhte allein auf Ritualen, auf wiederholten Dingen, die sie taten, die einfach ohne Sinn waren. Und der Kern des damaligen Judentums war, wenn du moralisch genug bist und alle Zeremonien und Rituale mitmachst, dann findest du den Weg zu Gott, dann kannst du dich Gott nähern. Es geht also um eigene Bemühungen und die eigenen Werke, um Gott näher zu kommen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs zeigt, das stimmt nicht. Wir haben gehört von Abel, der ein Opfer gebracht hat, aus Glauben, das besser war als das von Esau. Wir haben gehört von Henoch, der mit Gott gewandelt ist, einer der Helden der damaligen Juden. Wir haben gehört von Noah, der 120 Jahre ein Schiff gebaut hat. 120 Jahre an einem Schiff, Baum für Baum. Nichts war zu sehen, aus Glauben allein. Dann Abraham, der an eine Verheißung geglaubt hat, die Verheißung nicht gesehen hat. Und die Patriarchen, die Stammväter, Isaak, Jakob, Josef, die gelebt haben und an diese Verheißung, die Abraham ihnen weitererzählt hat, die Gott in ihr Herz gelegt hat, geglaubt haben und sie gesehen haben, als ob sie vor ihnen liegt, obwohl sie in ihrem Leben nicht eingetreten ist. Wir sehen, wir hatten eine Steigerung von Abel, der ein Opfer gebracht hat, Henoch, der mit Gott gewandelt ist, Abraham, Noah, der gehorsam war, der gearbeitet hat für Gott, Abraham, der die Verheißung erhalten hat, und gestern der Tod, der Glaube, der im Tod vollendet wird. Wir sehen aber in allen Glaubenshelden alle diese Elemente, die ich gerade eben aufgezählt habe. Nur in diesem Abschnitt wird das gesteigert. Und jetzt kommen wir zu einem Mann. Das ist der Mann, der in der Bibel am drittmeisten genannt wird. Nach Jesus, nach David, wird Mose am drittmeisten erwähnt. Der Name Mose taucht extrem häufig auf. Mose war der absolute Held der Juden damals. Warum? Mose war derjenige, der sie aus der Versklavung herausgezogen hat. Mose war derjenige, der ihnen das Gesetz gegeben hat. Mose war das Gesetz. Es hieß das mosaische Gesetz. Und wenn jemand irgendwas mit Werken zu tun hat und durch Werkegerechtigkeit, den sie hochgehalten haben, dann war das Mose. Und jetzt zeigt der Schreiber des Hebräerbriefs in den Versen 23 bis 29, dass Mose keine Ausnahme ist in dieser Hall of Faith. Dass Mose genauso wie alle anderen Glaubenshelden auch durch Glauben gelebt hat. Und dass das, was er getan hat, die Entscheidungen, die er getroffen hat, aus Glauben heraus geschehen sind. Und wir werden das jetzt in drei Abschnitten sehen heute. Wir werden untersuchen, welche Entscheidungen hat Mose getroffen. Und in diesem Abschnitt, Mose, wie gesagt, Mose wird extrem oft erwähnt, die jetzt waren wir eigentlich die ganze Zeit in 1. Mose drin mit den anderen Glaubenshelden. Und die Geschichte von Mose geht von 2. Mose bis 5. Mose durchgängig. Wer hat die Bücher Mose geschrieben? Mose. Ist ja klar. Und bis auf die letzten Verse in 5. Mose kommt alles von Mose, wo ihm am Ende auch ein Zeugnis gegeben wird, worauf wir noch zurückkommen. Okay, lesen wir zuerst mal unseren Text in Hebräer 11, ab Vers 23. Schlagt es gerne auf. Ich lese. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war, und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Wir werden, bevor wir den Text jetzt Schritt für Schritt durchgehen und Moses Glaubensentscheidungen betrachten, noch einen kleinen Blick auf das Ende von Mose richten. Das, was ihm Josua als Zeugnis gibt, der Nachfolger Mose. Und das finden wir in 5. Mose 34. Und zwar ist Mose dann auf den Berg gegangen, auf den Berg Nebo, und er durfte nicht ins Land einziehen. Er durfte nicht ins Land einziehen, weil er an einer Stelle Gott ungehorsam war. Aber Gott in seiner Gnade lässt Mose das verheißene Land sehen. Kurz vor seinem Tod. Wir haben gestern die Predigt über den Tod gehört. Was passiert bei den Menschen kurz vor ihrem Tod? Das ist die Vollendung des Glaubens. Und Gott, der Abraham, Isaak und Jakob diese Verheißung wie aus der Ferne, aber nicht mit dem echten Auge sehen lässt, lässt Mose das Land sehen, das zur Verheißung gehört. Und wir lesen über Mose im 34. Kapitel, dass er 120 Jahre alt war, Vers 7, als er starb. Sein Auge war nicht schwach geworden, seine Kraft war nicht geschwunden. Und die Kinder Israels beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang und die Tage des Weinens der Trauer um Mose wurden vollendet. Und dann ziehen sie weiter, weil sie einen neuen Führer hatten, den Gott ihnen erwählt hatte. Derjenige, der in Jüngerschaft mit Mose gelebt hat, Josua. Und jetzt heißt es in Vers 10 über Mose: Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Und es heißt, dass Gott persönlich Mose begraben hat und keiner wusste, wo er gelegen hat. Wow, was für ein Ende. Wer wünscht sich nicht so ein Ende? Mose war wirklich ein Held sondergleichen. Und wir wollen jetzt betrachten, wie das Ganze losging. Am Anfang in Vers 23 in Hebräer 11 lesen wir: Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Also wir sehen, was ist die Entscheidung hier? Die Entscheidung ist nicht eine, die Mose fällt. Die Geschichte beginnt nicht mit Mose, sondern mit seinen Eltern. Und die Geschichte beginnt auch nicht mit seinen Eltern ursprünglich, sondern den Glauben der Eltern an den allmächtigen Gott. Und das ist eine wunderschöne Sache zu sehen hier, wie die Geschichte nicht aus Moses Vermögen entstanden ist, sondern dass Mose überhaupt gelebt hat, war schon ein Glaubensschritt der Eltern. Und was für ein Segen ist es, solche Eltern zu haben, die glauben und die aus Glauben handeln und das an die Kinder weitergeben. Wir wissen aus 2. Mose 2, Vers 2 folgende, dass sie Mose versteckt hatten und die Geschichte kennt eigentlich jeder. Mose wurde in ein Schilfkörbchen gelegt und auf den Nil gegeben, wo die Tochter des Pharao ihn gefunden hat, dann die Schwester von Mose ihn die Tochter des Pharao konfrontiert hat und dann Mose in die Obhut der Eltern zurückgegeben wurde durch eine Fügung Gottes. Wir sehen die Entscheidung, sollen wir das Kind verborgen halten und uns der Gefahr aussetzen, gegen dieses Gebot zu verstoßen, was damals nicht einfach ein einfacher Verstoß gewesen wäre, sondern gegen das Gesetz des Pharao, dem Alleinherrscher, zu verstoßen, bedeutete schwere Bestrafung. Wir lesen hier noch eine Sache, die einen so ein bisschen stutzig macht in Vers 23. Sie hielten ihn verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Okay, was heißt denn das? Wäre es ein hässliches Kind gewesen? Hätten sie ihn dann ausgeliefert? Oder was genau verstehen wir darunter? Und wir sehen aber, dass das auch nichts war, was Mose angehaftet hat seiner Person. Sondern in Apostelgeschichte 7 lesen wir in Vers 20. In dieser Zeit wurde Mose geboren, der war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Also Mose war Gott angenehm. Das heißt, wir sehen hier einen Menschen, den Gott vor seiner Geburt auserwählt hat für eine große Aufgabe. Und wenn wir weitergehen, Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir sehen in 2. Mose 2, in den Versen 9 bis 7, eine Lücke im Zeitablauf. Da steht in diesem Abschnitt, dass Mose groß geworden war, oder das Kind war groß geworden. Ausleger gehen davon aus, dass Mose zu der Zeit so circa 13 Jahre alt war und er wurde 13 Jahre von seinen gottesfürchtigen Eltern erzogen, die wussten, dass eines Tages die Tochter des Pharao kommen wird und dieses Kind für sich beanspruchen wird. Und als das Kind, 2. Mose 2, Vers 10, groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. In Apostelgeschichte 7, die Parallelstelle dazu, steht, als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Wir sehen hier 2 Kontraste. Einmal Mose in seiner Kindheit, erzogen von seinen Eltern. Und überlegt euch, ich habe gerade gesagt, Mose hat die ersten 5 Bücher Mose geschrieben. Das heißt, Mose war der Mensch, der all diese Dinge wusste, die passiert sind im 1. Mose, von Anbeginn. Von Adam, über Abel, über Henoch, über Abraham, Noah. Er wusste diese Dinge, seine Eltern haben es ihm beigebracht. Und jetzt wird er der Sohn der Tochter des Pharao. Er war mächtig in Worten und Werken, er war ausgebildet, er hatte die allerbeste Bildung, die es zu der damaligen Zeit gab. Wir lesen weiter, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, einen Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Vers 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Wir lesen einfach mal so drüber und was bedeutet das eigentlich? Sind wir uns dessen bewusst? Hier steht eine Entscheidung an, die Mose getroffen hat. Bin ich Teil der allermächtigsten, der reichsten, der einflussreichsten Familie der Welt? Oder will ich zu einem Haufen versklavter, armer, stark arbeitender, leidender Leute gehören? Was für eine Entscheidung! Stellt euch vor, für was für Entscheidungen wir stehen. Was für Entscheidungen müssen wir treffen? Wie viel geben wir für Gott auf? In den Palästen des Pharao zu wohnen, hieß, es sich wohlgehen zu lassen. Zu jeder Zeit. Er konnte alles haben, was er wollte. Mose war komplett ausgebildet in den Wissenschaften der Ägypter. Und wir wissen, dass die Ägypter extremst hochentwickelt waren. Sogar heute, es gibt Theorien, wie sie die Pyramiden gebaut haben. Aber wir wissen es bis heute nicht. Es war genialste Mathematik. Es war genialste Ingenieurskunst, die heute unübertroffen ist, wenn wir mit solchen Werkzeugen arbeiten müssten, die sie damals wahrscheinlich hatten. Wir können es heute noch nicht nachvollziehen. Es war eine hochgebildete Gesellschaft und da auf der anderen Seite stand eine Verheißung. Eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Und als Mose diese Entscheidung getroffen hat, groß geworden heißt, er war circa 40 Jahre alt. Also für unsere Verhältnisse schon gar nicht so ein junger Mann. Und was ist passiert? Wir lesen es in 2. Mose, in der Parallelstelle, in Vers 11 bis 15. Mose ging hinaus zu seinen Brüdern. Es war so, wir hatten heute morgens die Frage in den Kleingruppen, was motiviert euch jeden Tag aufzustehen? Und bei uns in der Kleingruppe hat sich so ein Gespräch entwickelt und ich bin wirklich ins Nachdenken gekommen. Ich bin ins Nachdenken gekommen, weil ich merke oder gemerkt habe, mein typischer Morgen ist eigentlich ein Ritual. Und wir wissen, Rituale an sich, ohne den Glauben, ohne das Gefülltsein mit Glauben, sind leer. Ich habe das Ritual, morgens aufzustehen, zu duschen, zu essen, Bibel zu lesen, beten und dann zur Arbeit zu fahren. Und so geht es von einem Tag auf den nächsten. Man macht Dinge aus Gewohnheit. Und wir sehen hier Mose, der die Prophezeiungen kannte. Wir haben gestern von Mark gehört, dass Gott Abraham eine Prophezeiung gegeben hat, dass das Volk Israel 400 Jahre in der Gefangenschaft sein wird. Und Mose wusste, diese 400 Jahre sind bald vorbei. Und Mose wusste, dass Gott ihm eine besondere Aufgabe gegeben hat, durch die besondere Stellung, die er hatte. Also hat Mose die Entscheidung getroffen, ich verlasse die reichste Familie, ich lasse das hinter mir und ich begebe mich zu meinen armen, leidenden Brüdern. Das war eine Entscheidung, eine kleine Entscheidung. Vielleicht ist er morgens aufgestanden und hat gedacht, es gibt doch diese Verheißung. Und ich lebe jetzt hier schon 27 Jahre im Palast, lass es mir gut gehen. Und da sind meine Brüder und Schwestern, die leiden. Gott hat doch gesagt, er wird uns erretten. Und er hat es mit einer kleinen Entscheidung, das hat mit einer kleinen Entscheidung begonnen. Ich gehe einfach mal raus und schaue, wie es ihnen geht. Ich nehme Anteil an ihrem Leben. Und was er da sieht, hat ihn schockiert. Ihr kennt die Geschichte. Er sieht, wie ein Ägypter einen seiner Brüder schlägt und ja, er bringt ihn um. Und wir lesen in Vers 26, er hat die Schmach des Christus für größeren Reichtum gehalten als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Stellt euch vor, ihr werdet in der reichsten Familie der heutigen Zeit. Ihr werdet in der einflussreichsten Familie. Ihr hättet die beste Bildung, ihr könntet mit dem Privathubschrauber an jeden Strand fliegen. Ihr könntet den Strand räumen lassen, weil das alles nur irgendwelche Leute sind und ihr die Macht über sie habt. Und stattdessen sagt ihr, nein, ich will das nicht, denn ich sehe etwas Größeres. Mose hatte diesen Blick. Mose hatte diesen Blick, dass der Reichtum Gottes größer ist als alle Reichtümer dieser Welt. Sind wir nicht häufig dazu verleitet, Entscheidungen zu treffen, die uns näher an Anerkennung, an Ehre von Menschen und Reichtum und den dauerhaften Genuss des Lebens bringen? Irgendwie streben wir doch irgendwie dazu, nach den Dingen zu streben, obwohl wir sie nicht haben. Wissen wir, dass Gott mehr Reichtümer hat? Wissen wir, dass Gott ein vollkommeneres Leben bietet? Wir Christen würden sagen, klar. Wir lesen das doch. Aber glauben wir es, zeigt es sich in unserem Glauben. Und bei Jesus sehen wir genau das Prinzip, das wir bei Mose gesehen haben. Jesus stieg aus noch viel, viel krasseren Verhältnissen hinab. Der Himmel ist kein Vergleich zur Erde. Die Erde ist jämmerlich. Er war der König. Er ist der König. Er ist der König, der Schöpfer der Erde, des Universums. Er kam herab in einen kleinen, popligen Stall von armen Leuten und er ließ sich von diesen Menschen niedermachen. Er litt und er ließ sich schlagen. Wir sehen auch wieder weitere Parallelen zu Mose. Mose war der Retter des Volks und das Volk lehnte sich gegen ihn auf. Als er den Ägypter erschlagen hat, hat er gemerkt, dass seine Brüder ihn verurteilt haben und das weitererzählt haben. Er musste fliehen. Wie oft hat Mose für das widerspenstige Volk gebetet? Wie oft war es so, dass das Volk sich aufgelehnt hat in der Wüste und Mose für sie gebetet hat? Genauso wie heute Jesus auch. Immer wieder, wenn wir murren und unzufrieden sind, obwohl wir doch alles in ihm haben, dass er für uns einsteht. Dass er und der Heilige Geist für uns einstehen vor Gott. Mose führte das Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Jesus führte uns aus der Sklaverei der Sünde. Wir lesen in Vers 27. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Hier wieder eine Entscheidung. Soll ich in diesem reichen, fruchtbaren Land bleiben und einen Rückzieher machen? Oder soll ich zu meiner Tat stehen und fliehe ich in die Wüste? Vers 28. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Hier ist wieder eine Glaubensentscheidung, die da steht. Mose hätte auch sagen können, hey Leute, wir sind das Volk, das von Gott auserwählt wurde. Wir sind die Auserwählten. Wir brauchen das Besprengen vom Blut nicht. Es sind doch die Ägypter, die gerettet werden. Aber Mose hat ganz genau verstanden, jeder braucht die Errettung durch das Blut. Wir haben in Vers 26 von der Schmach des Christus gelesen, von der Mose eine Vorstellung hatte. Obwohl der Christus nicht da war. Das heißt, Mose sah auch die weitere Verheißung, die noch weiter in der Zukunft lag, als ein Land, in das sie geführt werden musste. Und das Passa, das ist ein Fest, das an die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei erinnert. Um verschont zu werden, mussten sie glauben, dass das Blut an der Tür dazu führen wird, dass sie vor dem Gericht Gottes errettet werden. Was ich auch sehr interessant fand über das Passa ist, sie haben die Anweisung bekommen, dass wenn sie das Passa feiern, dann sollten sie aufbruchbereit sein. Das heißt, sie sollten aufbruchbereit sein, wenn sie daran denken, erlöst zu werden, dass sie jederzeit aufbrechen können. Und das passt auch so gut zusammen zu den anderen Glaubenshelden und zu unserem Status, in dem wir sind. Wir sind Pilger, wir sind aufgerufen, aufbruchbereit zu sein, jederzeit dem Tod ins Auge blicken zu können. Vers 29, durch Glauben gingen sie durch das rote Meer wie durch das trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Dann war die Entscheidung, die anstand. Wir erinnern uns an die Geschichte. Die Israeliten fingen da wieder an, sich zu beschweren bei Mose. Warum hast du uns hier rausgeführt, dass wir sterben? Warum? In Ägypten, da hatten wir genug. Glaube ich an meine eigene Kraft der Errettung? Oder glaube ich Gott ganz, dass er es komplett vollbracht hat? Um errettet zu werden, vertraut Mose sich und das ganze Volk Gottes Führung an. Er wendet sich an Gott. Und die Ägypter, die durch das Meer ziehen wollen, trauten nur auf sich und auf ihre Streitwagen, auf ihre Macht, auf ihr Vermögen. Ich bin reich, ich bin gebildet, ich bin diesem armen Volk überlegen. Und dieses Bild zeigt, dieses Ziehen durch das Rote Meer, dass wir auf die andere Seite, um gerettet zu werden, nicht aus eigener Kraft hinkommen, sondern dass Gott uns da durchtragen muss. Merkt euch diesen Satz. Echter Glaube nimmt das Wort Gottes an, obwohl die Erfüllung noch auf sich warten lässt. Eine Entscheidung im Glauben ist das Annehmen von Gottes Wort, das Annehmen von seinen Verheißungen und das Vertrauen darauf, dass er denen ein Belohner ist, die ihn suchen. Das haben wir gelesen. Eine Entscheidung aus Unglauben ist das Verwerfen von Gottes Wort. Wenn ich nicht glaube, dann verwerfe ich Gottes Wort. Wir sehen in der Bibel auch andere Beispiele. Wir haben an Mose gesehen, Mose hat begonnen mit einer kleinen Entscheidung, eine Serie an Entscheidungen getroffen, im Glauben, durch Gottes Führung, die dazu geführt hat, dass er aus dem Palast herauskam, zu seinen Geschwistern ging, dass er durch die Führung Gottes geflohen ist, dort gelernt hat, zurückkam. Die Plagen, all die Dinge, das Volk Israel rausgeführt hat, Passa durchgeführt hat, durchs Rote Meer gegangen ist. Und sozusagen das Volk dadurch aus dieser Sklaverei gerettet hat. Wir finden bei Mose auch schlechte Entscheidungen. Und dazu könnt ihr gerne in 4. Mose schauen. 4. Mose, Kapitel 20. Ich fasse die Geschichte ein bisschen zusammen. Wir lesen das Kapitel nicht komplett. Das Kapitel beginnt sehr dramatisch, weil die Schwester von Mose, Miriam, ist gestorben. Wir wissen, dass Miriam Mose eine große Hilfe war in dieser Zeit. Und wir wissen, dass das Volk Israel extrem mürrisch war. Und sie kamen immer wieder zu Mose und sagten, warum hast du uns rausgezogen aus der Sklaverei? Warum hast du uns hier rausgezogen? Genauso wie wir häufig auch sagen, wenn wir leiden müssen, warum mache ich das alles noch mit? Warum wähle ich nicht das gemütliche Leben? Und Miriam ist gestorben, Kapitel 20. Und was passiert? Im nächsten Vers direkt sehen wir in Vers 2, es war kein Wasser da für sie und die Gemeinde. Und dann kommt der ganze Haufen zu Mose, warum hast du uns hier rausgeführt? Wir verdursten hier. Und Mose in so einer angespannten Situation und Aaron hauen einfach ab, gehen in die Stiftshütte und Gott redet zu Mose, wie wir es so oft sehen, persönlich. Und Gott sagt, du sollst mit dem Felsen reden. Mose geht hin, sagt, werden wir euch wohl Wasser verschaffen? Und er meint sich und Aaron, schlägt zweimal auf den Felsen. Interessanterweise bestraft Gott Mose nicht direkt, indem er sagt, ich lasse jetzt kein Wasser kommen, sondern das Wasser kommt, alle werden getränkt. Aber wir sehen hier in dem einen Fall, wo Mose Gott ungehorsam war und seinen eigenen Werken vertraut hat oder ein Werk, das eigentlich Gott vollbracht hat, sich selbst zugeschrieben hat, hart bestraft wird. Gott hat gesagt, du sollst zum Felsen reden. Mose sagt, wir werden euch Wasser geben und schlägt den Felsen, ist Gott direkt ungehorsam. Für mich war das irgendwie so eine harte Strafe. Können wir das nicht so ein bisschen nachvollziehen? Manchmal, wenn wir einen schlechten Tag haben, ich habe mir das mal so vorgestellt, als ich in den letzten Tagen drüber nachgedacht habe, wir hatten ja den einen Tag, wo es geregnet hat. Und jetzt stelle ich mir vor, unser Leiter Lukas kriegt morgens einen Anruf, ja, Lukas, tut mir leid, jemand hat dein Schlagzeug zerstört. Es ist in Einzelteilen. Und dann, Lukas ist schon so ein bisschen geknickt, wir gehen zum Volleyball und dort spielen Leute, wir können nicht da sein, das Wetter ist nicht so gut, er führt uns durch die Gegend und auf einmal fangen alle an, warum hast du uns hier hingeführt, dass wir hier rumstehen, wir haben hier Zeit vergeudet.
Es wirklich so passiert.
Wäre es dann nicht so? Wäre es dann nicht so, dass wir sagen könnten, okay, wenn jetzt der Lukas mal bisschen mal draufhaut oder mal ein bisschen böse wird, wir würden es verstehen. Wie viel mehr können wir es bei Mose verstehen, der da riesiges Volk hat, der einen seiner engsten Vertrauten, seine Schwester, verloren hat, der hier vor so einer aufgebrachten Meute steht, die alles auf ihn werfen und gegen ihn gehen. Ich kann es irgendwie verstehen, aber trotzdem eine harte Entscheidung. Und Mose hadert nicht damit. Mose beschwert sich nicht. Mose versteht es. Wir lesen, es gibt keinen Propheten, keinen Menschen danach, der so eng mit Gott war, der so von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat. Und Mose wusste, dass Gott auch damit etwas zeigen möchte. Nämlich, dass wenn wir unser Leben in unsere eigene Hand nehmen, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Wir haben gesehen am Ende des Lebens von Mose, er sieht die Verheißung, er sieht das Land mit eigenen Augen. Und er ist auch nicht traurig, weil er weiß, dass eine himmlische Stadt auf ihn wartet. Er schaut auf die Stadt, die dahinter liegt. Ein extrem gutes Beispiel, wo wir sehr detailliert erfahren, wie eine Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung, eine kleine schlechte Entscheidung zu einer Serie und schlechten Entscheidung führen kann, ist David. Ihr kennt alle die Geschichte von David und Bathseba, hoffe ich. Ich fasse mal kurz zusammen. Also es gab eine Zeit, wo dann die Könige in die Schlacht gezogen sind. Und David denkt sich, ich bin gerade nicht so drauf. Ich schicke meinen Heerführer und ich mache es mir gemütlich. Wir lesen in 2. Samuel 11, für diejenigen, die vielleicht ein bisschen quer mitlesen möchten. David steht spät auf. Er bleibt extrem lange im Bett. Und was macht er? Er steht spät auf, er geht auf den Balkon, schaut runter und da sieht er, wie eine Frau sich badet oder sich wäscht. Und es gefällt ihm. Es gefällt ihm sehr. Er beobachtet die Frau. Und damit hört es nicht auf. Er sendet jemanden zu ihr, um sie zu holen. Er schläft mit ihr. Und dann merkt er, okay, das ist eine verheiratete Frau gewesen. Und er macht einen Plan, um seine Schuld zu vertuschen. Er findet heraus, dass es die Frau ist von einem seiner tapfersten und ergebensten Männern. Und das ist Uria. Er lädt Uria ein, holt ihn von der Front zurück und versucht, den Willen von Uria mit Alkohol zu brechen. Er versucht, ihn betrunken zu machen, dass er zu seiner Frau geht und mit ihr schläft, damit er so tun kann, als ob es sein Kind wäre. Und als er merkt, Uria ist so treu, er sagt, ich werde kein Alkohol trinken. Er geht nicht mal nach Hause, sondern schläft am Eingang des Palasts. Und dann macht er den Plan, Uria umzubringen. Er versucht alles, um zu vertuschen, dass er schuldig ist und versucht, die ganze Sache vergessen zu machen. Wir sehen, eine Entscheidung folgt der nächsten. David hätte direkt am Anfang sagen können, ich ziehe in die Stadt, ich nehme meine Aufgabe wahr. Ich ziehe in die Schlacht. Er hätte sagen können, ich stehe morgens auf, um Gott zu begegnen, um zu arbeiten, um meinen Aufgaben nachzukommen. Er hätte auf dem Balkon seine Augen abwenden können. Er hätte sie nicht holen müssen. Er hätte diesen Plan nicht machen müssen, seinen treuen Krieger umzubringen, ihn mit Alkohol zu brechen, ihn umzubringen. Und am Ende versucht er es zu vertuschen, dass keiner es sieht. Aber Gott lässt David nicht allein. Gott schickt einen Propheten, der das Ganze öffentlich macht. Und so etwas nennen wir Gnade. Also wisst ihr, David hatte wirklich viel Spaß mit Bathseba. Er sah Bathseba, sie gefiel ihm. David hatte viel Spaß, als er mit Bathseba schlief. Aber das war nur sehr kurz. Er hatte viel weniger Spaß danach, hinter sich aufzuräumen. Es war sicher kein gutes Gefühl, seinen treuen Kämpfer zu sehen, der alles für ihn gegeben hat, und diesen Plan zu machen, ihn umzubringen. Später in seinem Leben weinte er voller Schmerzen über die Konsequenzen seiner Sünde. Er sagte, meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Er musste erleben, wie seine Kinder sein Herz brachen. Er sah sein kleines Kind sterben, das aus dieser Sündenserie resultierte. Seine Kinder verrieten ihn. Sein Sohn, sein Nachfolger, war ein übler Materialist, der nur die Dinge dieser Welt liebte. Ich wette, wenn David sein Leben noch einmal leben dürfte und wüsste, was passiert, wenn er anfängt, eine Serie von schlechten Entscheidungen zu treffen, er hätte anders gehandelt. Und seht, Gott gibt uns frühe Freude, die Fülle. Gott verspricht uns, wenn wir ihm folgen, wenn wir Entscheidungen für ihn treffen, dass wir dann Freude bekommen. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Freude ohne diesen Teil, den wir nachher folgen, ohne die Schmerzen danach. Freude für immer, nicht diesen kurzen Schmerz und dann den langen Schmerz danach. Und es ist schwer für uns. Es ist schwer, weil mit dem Bild von Mark, wir sind auf diesem Schiff, wir sehen die Verheißung, wir sehen die Insel, die Ferne liegt. Und doch kommt doch immer wieder unser sündiges Fleisch. Doch kommt doch immer wieder der Teufel und wirft uns Müll vor die Füße. Und wie einfach ist es, sich einfach zu bücken und diesen Müll aufzuheben? Wie einfach ist es? Gottes Gnade ist, dass er David bestraft. Gottes Gnade ist, dass er diesen Propheten schickt. Stellt euch vor, David wäre damit durchgekommen. Stellt euch vor, Gott hätte David nicht konfrontiert, das Ganze offengelegt. Was wäre dann passiert? David hätte gedacht, ich bin davongekommen. Vielleicht hätte er aber beim nächsten Mal genauso gehandelt, wenn er die Bestrafung nicht bekommen hätte. Gott bestraft uns nicht, um Rache zu üben. Gott bestraft uns, weil es Gnade ist, weil er uns arbeitet. Und das, was Entscheidungen im Glauben von Entscheidungen ohne Glauben unterscheidet, ist, dass jemand, der gesetzlich gesinnt ist, dass er glaubt, dass das Einhalten von Regeln und dem Gesetz einen gerecht spricht, dass man aufgrund bestimmter Regeln, die man einhält, aus diesem negativen Kreislauf herauskommt, in dem man so leicht hineinkommt. Aber wir sehen, derjenige, der uns dazu befähigt, herauszukommen, derjenige, der uns zurückholt, ist Gott. Im Leben eines Menschen, der errettet wird, werden Veränderungen sichtbar. Wir lesen das in Galater 5, Vers 22 bis 25. Dort lesen wir über die Frucht des Geistes. Und das sind Resultate des Glaubens. Jemand, der gesetzlich ist, wird nicht mit Jesus wandeln, sondern seine eigenen Wege gehen. Er wird nicht sein Kreuz täglich auf sich nehmen und der Sünde täglich den Kampf ansagen. Er wird nichts aufgeben und nicht anderen dienen, an seinem Besitz hängen und das tun, wovon er sich einen Nutzen verspricht. Gottes Plan ist, dass wir aus diesem Kreislauf herauskommen. Und wir können sein Arbeiten daran sehen. Wir sehen, was Jesus gesagt hat. Er sagt, ihr habt gehört, dass das Gesetz sagt, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Jesus sagt, du irrst dich, wenn du denkst, dass allein das Erfüllen von irgendwelchen Gesetzen dich rettet. Die Sünde fängt schon viel früher an. Wenn ich lese, du darfst nicht stehlen, schon wenn ich etwas haben möchte, was mir nicht gehört. Dort beginnt es, mit den kleinen Entscheidungen. David ist ein super Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wir haben viele andere Beispiele in der Bibel, die das zeigen, wie Menschen mit einer kleinen Entscheidung auf einen großen Irrweg kommen oder mit einer kleinen Entscheidung des Glaubens an die Verheißung, darin, dass es besser ist, alles fallen zu lassen, als der Welt zu folgen. Und jemand, der das wie kein zweiter in der Bibel beschrieben hat, ist Jakobus. Viele nehmen Jakobus, um gerade zu argumentieren, dass man aus Werken gerechtfertigt wird, weil Jakobus in einem Vers selbst sagt. In Jakobus 2, Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Okay, was bedeutet das? Viele haben das haben diesen Vers gelesen, um das eben zu sagen, oh, man wird doch durch Werke gerechtfertigt. Aber wir wissen seit unserer letzten Predigtreihe Kontext des King, wir müssen schauen, was für ein Kontext das ist. Jakobus schreibt, meine Brüder, und immer wieder, meine Brüder, das heißt, er schreibt nicht an verlorene Menschen hier, er schreibt an wiedergeborene Christen. Er schreibt an Menschen, die gesagt haben, ich glaube an Gott, ich bin errettet, haben dann ihre Brüder leiden sehen, ihre Schwestern leiden sehen, ihre Geschwister gesehen, wie sie etwas nicht hatten, wie sie Not gelitten haben und ihnen nicht geholfen, sondern gesagt, ja, geh in Frieden. Nicht so Mose. Mose geht zu seinen Brüdern, die in Not sind, und tritt für sie ein. Er kämpft für sie. Jakobus sagt, dass echter Glaube sich immer in den richtigen Entscheidungen zeigen wird. Die richtigen Entscheidungen sind sichtbar. Wir dürfen nicht verwechseln, dass wenn wir jemanden sehen, der scheinbar viele richtige Entscheidungen trifft, dass das automatisch eine Person ist, die gerettet ist. Man kann auch nach außen hin gute Dinge tun und nach innen hin falsch wirken, wie die Pharisäer. Und die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen, okay, wie treffe ich jetzt Entscheidungen des Glaubens? Wo beginne ich? Und wir haben damit heute auch schon, wurden damit konfrontiert. Unser Leben ist eine Abfolge von Entscheidungen. Wir wissen das alle, wir treffen ständig Entscheidungen. Du wachst morgens auf. Die erste Entscheidung, stehe ich auf, bleibe ich liegen, was ziehe ich an, lese ich die Bibel, gehe ich ans Handy, was esse ich? Christliche Reife bedeutet, gute Entscheidungen zu treffen. In der Heiligung zu wachsen heißt, gute Entscheidungen kontinuierlich zu treffen. Fleischlichkeit dagegen entscheidet sich für die falschen Dinge, hebt den Müll auf, der vor den Füßen hängt, liegt. Das ganze Leben als Christ fällt und steht mit den Entscheidungen, die du triffst. Wenn Satan dich versucht, dann sagst du entweder ja oder nein. Wenn du die Möglichkeit hast, ein Zeugnis zu sein, kannst du dich entscheiden, Jesus zu folgen und auf die ewige Belohnung zu schauen oder fleischlich zu sein und Angst vor dem Spott und der Ablehnung der Menschen haben. Entweder du nimmst dir die Zeit zum Bibellesen, zum ausdauernden Gebet und dem Dienst am Nächsten, oder du verschwendest deine Zeit für vergängliche Freuden der Welt. Die Griechen hatten eine Statue und diese Statue hieß Möglichkeit. Es war eine ganz interessante Statue, weil die Statue hatte vorne lange Haare und hinten eine Glatze. Wenn du auf die Statue zugegangen bist, konntest du sie ergreifen an den Haaren sozusagen. Aber wenn du vorbeigegangen bist, dann konntest du sie nicht greifen. So ist es auch mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wenn sie an uns vorübergegangen sind, haben wir keine Möglichkeit mehr, die Entscheidung zu ändern. Deswegen sagt Gott dir heute, triff die Entscheidung für mich. Glaube mir, mein Kind. Und ich rede hier zu meinen Geschwistern, zu euch als meinen Geschwistern. Weil wie oft stehen wir eben in diesen Versuchungen und vor diesen Entscheidungen und folgen dann doch nur den kurzfristigen Vergnügungen. Die Taten folgen dem Glauben und das Sehen folgt den Taten. Das ist die Reihenfolge Gottes. Wir lesen in der Bibel viel über Entscheidungen. Beispielsweise in 5. Mose 30, am Ende der Reise der Israeliten durch die Wüste. Ich nehme heute, 5. Mose 30, Vers 19, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelebt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, dein Gott, liebst. Erwähle nun das Leben. Ja, Josua 24, Vers 15. Wenn es euch heute aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. 1. Könige 18, 21. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Gott spricht heute zu dir. Achte auf deine Entscheidungen. Adam und Eva trafen die falschen Entscheidungen. Und mit ihnen sind wir alle verflucht, die falschen Entscheidungen zu treffen ohne Gott. Abel wählte Gottes Weg, ein aufrichtiges und gehorsames Opfer. Kain wählte seinen Weg, Henoch wählte Gottes Weg, seine Identität in ihm zu suchen und Gott zu gefallen. Der Rest der Welt suchte ihre bösen Gedanken, die sie täglich taten. Abraham wählte Gottes Weg, auszuziehen. Als Gott den Befehl gab, war er schon auf dem Weg. Alle um ihn herum blieben. Wir lesen eine Sache über den Glauben und ein wunderschönes Bild in meinen Augen in Epheser 6, Vers 16. Dort heißt es, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Es ist ein wunderbares Bild, was Entscheidungen anbelangt. Der Teufel konfrontiert uns, oder das Böse in uns auch, konfrontiert uns mit Pfeilen. Jede Entscheidung ist wie ein Pfeil. Und um diese Entscheidung treffen zu können, brauchen wir den Schild des Glaubens. Wenn ein Pfeil uns getroffen hat, egal wie klein er ist, auch wenn es ein Zahnstocher ist, er kann uns in Brand stecken und wir verbrennen. Und mit dem Schild des Glaubens sind wir in der Lage, diese feurigen Pfeile auszulöschen. C.S. Lewis hat das auch wunderbar ausgedrückt, wie es wirken kann, Entscheidungen zu treffen, wie uns das verändert. Und ich lese vor aus seinem Buch Pardon, ich bin Christ, Seite 108. Viele Menschen stellen sich unter christlicher Ethik eine Art Kuhhandel vor, bei dem Gott sagt, wenn du einen Haufen Vorschriften einhältst, dann belohne ich dich. Wenn nicht, dann kannst du was erleben. Ich halte das nicht für die beste Betrachtungsweise. Ich würde viel eher sagen, dass sie mit jeder Entscheidung, die sie treffen, ihren innersten Kern, den Teil von ihnen, der wählt, ein kleines bisschen verändern. Und im Laufe eines ganzen Lebens verwandeln sie diese unzähligen Entscheidungen, diesen innersten Kern allmählich entweder in ein Wesen in Einklang mit Gott, mit anderen Geschöpfen und mit sich selbst, oder in eines, das voller Krieg und Hass steckt gegen Gott, seine Mitgeschöpfe und sich selbst. Das eine ist der Himmel, ist Freude, Friede, Erkenntnis und Kraft. Das andere bedeutet Wahnsinn, Grauen, Idiotie, Wut, Ohnmacht und die ewige Einsamkeit. Jeder von uns bewegt sich in jedem Moment entweder auf den einen oder auf den anderen Zustand zu. Und ich denke, viele von euch können dieses Bild sehr gut in ihrem eigenen Leben nachvollziehen. Dort, wo wir uns der Sünde öffnen, wo wir ihr nachgehen, dort wächst sie an. Und dort werden wir Dinge tun, sündige Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, wenn wir diesen Weg gehen. Wie David, der 100% nicht dran gedacht hat, als er morgens aufgestanden ist, abends, er hat ja lang geschlafen. Als er aufgestanden ist, hat er sicher nicht dran gedacht, dass er am Ende des Tages oder am Ende dieser Reihe von Entscheidungen einen seiner besten Männer umbringen wird, sein Kind verlieren wird, Ehebruch begangen hat. Deswegen lasst uns auf unsere Entscheidungen achten. Es ist keine Sünde, am ägyptischen Hof zu sein, wenn Gott nicht zeigt, dass es Sünde ist. Mose war, bis er 40 Jahre war, am ägyptischen Hof. Es ist aber Sünde, es wird Sünde, wenn Gott dir zeigt, dass du gehen sollst und du bleibst oder kannst dich nicht davon trennen. Es ist keine Sünde, Dinge zu besitzen. Und denkt an das Bild von der letzten Predigt, die ich gebracht hatte, vorletzten. Gott ist der Eigentümer der Dinge. Wir sind die Besitzer. Er ist derjenige, dem alles gehört. Es ist keine Sünde, Dinge zu besitzen, bis Gott dir zeigt, dass du es für ihn einsetzen sollst oder dass du etwas verschwendest, was du für einen Zweck für ihn aufbewahren sollst. Und das habe ich auch mal erlebt. Dieses Beispiel wie mit der griechischen Göttin Möglichkeit, wo man eine Gelegenheit hat und sie nicht greifen kann. Ich war im Penny und ich sehe einen ziemlich arm aussehenden alten Mann, der kaum gehen konnte mit Tüten. Und ich stand eine Person war noch dazwischen, hinter ihm. Und in mir kam so dieser Gedanke, gib ihm Geld. Okay, habe ich gedacht, okay, dann gleich, wenn ich bezahlt habe, dann gebe ich dem was, das, was ich habe. Und dann habe ich bezahlt mit der Karte, gehe aus dem Penny, der war schon ein Stück weiter, ist ganz langsam so gegangen, guck so in mein Portemonnaie und ich sehe, da ist nur ein 50-Euro-Schein drin. Soll ich ihm jetzt wirklich 50 Euro geben? Und dann habe ich gesagt, okay, bin schon so ein bisschen gegangen, gehe dann um die Ecke und war schon so am Weggehen. Und dann dachte ich so, ich kann doch nicht 50 Euro, das ist schon eine ganze Stange Geld. Gehe so zurück und der ist wirklich langsam gegangen. Ich gehe so zurück wieder um die Ecke und der war auf einmal weg. Ich habe den nicht gesehen und der Parkplatz ist schon ein bisschen größer. Und da müsste der halt irgendwie ziemlich schnell hinter das eine Haus gekommen sein. Der war auch in keinem Auto drin, da standen 2-3 Autos auf dem Parkplatz. Ich habe den nicht mehr gesehen. Und so sehen wir, Chancen gehen extrem schnell vorbei. Und wenn wir an den Dingen hängen, wenn wir nicht mit einem bereitwilligen Herzen leben, jederzeit alles aufzugeben, wenn Gott es uns aufs Herz legt, dann gehen diese Chancen vorbei. Und jede Entscheidung, die wir treffen, ist eine Glaubensentscheidung. Glaube ich Gott oder glaube ich der Sünde? Es ist doch krass, wie unglaublich dumm wir manchmal sind. Dass wir Satan glauben, wenn wir sündigen. Wir wissen, er ist der Vater der Lüge. Er tut nichts anderes als zu lügen und zu betrügen. Warum sündigen wir so oft? Ja, Sünde ist wirklich spaßig. Sünde macht uns wirklich Spaß, sonst würden wir es nicht tun. Aber nur eine ganz kleine Weile. Danach folgt der Schmerz und die Sünde tut ihr grausames Zerstörungswerk. Wir sehen Mose als einen Mensch, der kontinuierlich die richtigen Entscheidungen getroffen hat, der so nah an Gott dran war, dass er den Reichtum gesehen hat, der in Gott war. Er konnte Entscheidungen treffen für Gott, indem er Gott glaubte, mehr als allen Reichtümern auf der Welt. Und wenn das jemand tun konnte oder behaupten konnte, dass es besser ist als alle Reichtümer der Welt, dann Mose. Er traute Gott mehr als seinem Verstand und der Bildung der Ägypter. Und nachdem er glaubte, folgten die Taten. Das Weigern, sich den weltlichen Versuchungen hinzugeben, das Einstehen für Gottes Volk und die Versklavten, das Selbstzurückstellen, das alles auf sich einprasseln lassen vom Volk, das konsequente Folgen von Gottes Willen. Der einzige Weg, um die Pläne Satans zu durchkreuzen, ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jesus sagt, widersteht dem Satan, so flieht er von euch. Und wie machen wir das? Wir tragen das Schild des Glaubens hoch erhoben. Bei jeder Entscheidung, die du triffst, sagst du, ich glaube Jesus. Ich glaube Jesus mehr als der Welt. Und weil ich das glaube, entscheide ich mich jetzt für ihn und gegen den Müll, der hier vor mir liegt. Unser Schild bleibt oben. Wir lassen unseren Glauben nicht fallen. Wenn ein brennender Pfeil kommt und wenn er auch noch so klein ist und so unscheinbar, wir lassen unser Schild oben. Möge Gott uns die Kraft schenken, die Gnade und die Weisheit, das zu verinnerlichen. Wir vertrauen nicht auf unsere Fähigkeiten, uns selbst zu erretten, sondern wir glauben allein an das befreiende Blut Jesu, das uns reinmacht und uns befähigt, durchs Leben zu gehen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Geschichten, die wir sehen können, die wir lesen können, für die Menschen, mit denen du durchs Leben gegangen bist, die du auserwählt hast vor ihrer Geburt, mit denen du einen Plan hattest, mit denen du ein persönliches Werk hattest, das du in ihnen getan hast, so wie wir es auch an Mose sehen, den du als Retter Israels aus der versklavten Sünde, aus diesem reichen Land, wo sie doch Sklaven waren. Herr, ich danke dir, dass du uns auch herausgeführt hast aus der Sklaverei der Welt. Lass uns doch nicht murren. Lass uns doch nicht immer wieder sagen, ich möchte zurück in diese Sklaverei, sondern dass wir bei dir bleiben, dass wir unseren Blick auf dich gerichtet halten, dass wir unser Glaubensschild halten, das uns vor all diesen falschen Entscheidungen schützen kann, Herr. Wir sind so schwach ohne dich. Und ich bitte dich, dass du auch heute dein Wort ausschüttest über unsere Herzen, dass du heute Menschen veränderst und dass es sich in unseren Gedanken und unser Leben einprägt, dass wir auch die kleinsten Entscheidungen für dich treffen, sodass wir deinen Plan für uns auch gehen können, dass wir da, wo du uns hinstellen willst, stark sind, dass wir heilig sind und reif sind, weil wir gute Entscheidungen für dich treffen. Amen.